Wir wollen uns heute kurz und komprimiert nochmal ein paar Wahrheiten über die Gemeinde in Erinnerung rufen, von denen wir vielleicht auch in letzter Zeit schon mal etwas gehört haben, aber wir wollen sie vielleicht etwas anders zusammengefasst uns hier noch einmal vorstellen. Die Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit dem Menschen zeigt sich eben am stärksten in dem hohen Preis, den er für die Gemeinde bezahlt hat. Er, also Gott, hat die Gemeinde sich selbst erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes, so heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Die Gemeinde hat somit die Aufgabe, zum Preise der Herrlichkeit Gottes da zu sein, wie es uns im Epheserbrief geschildert wird. Die Glieder der Gemeinde sollen sich helfen in gegenseitigen Diensten und Handreichungen zur Selbstauferbauung des Leibes. Das ist zwar überall möglich, wo wir uns aufhalten, kommt jedoch vollkommen in der versammelten Gemeinde zur Verwirklichung. Die Grundlage des Zusammenkommens ist die Zusage des Herrn Jesus in Matthäus 18, Vers 20. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen oder zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist ein Vorrecht, aber auch gleichzeitig eine große Verantwortung für uns. Denn kein wiedergeborener Christ sollte ohne eine Gemeinde sein. Die Bibel geht immer davon aus. Dort heißt es, alle gläubig gewordenen waren aber beisammen. So wird es uns in der Apostelgeschichte 2 mitgeteilt. Und kurze Zeit später heißt es, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Eine weitere wichtige Erkenntnis, die wir dann bekommen, heißt in 1. Korinther 14, Vers 26, dass jeder Bruder in einer Gemeinde gefordert ist, auch einen Dienst zu tun, nämlich mit den Gaben, die ihm zuteil geworden sind. Es heißt dort, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre und so weiter. Wir dürfen auch feststellen, dass fehlende Gemeinschaft mit den Geschwistern großen Verlust bringt. Wie wird es uns in Hebräer 10 gesagt. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. In der Anfangszeit des Christentums oder der Gemeinde finden wir eine vorbildliche Praxis bei den Gläubigen. Am Anfang verharrten sie täglich in der Lehre, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Später in der Apostelgeschichte wird uns dann gesagt, dass sie sich am ersten Tag der Woche versammelten. Leider wurde das im Laufe der Geschichte immer mehr verwässert und aufgeweicht, sodass wir heute so viele verschiedene Gemeinden mit ebenso vielen verschiedenen Gemeindeordnungen vorfinden. Dabei soll die Ortsgemeinde die Darstellung des einen Leibes sein, von dem der Christus das Haupt ist. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder, so heißt es in 1. Korinther 12. Auch ist sie ein Bild der Gesamtgemeinde an einem bestimmten Ort. Den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort zusammenkommen. Auch im Korintherbrief zu finden, und zwar gleich am Anfang im zweiten Vers. Die Gemeinde ist gebildet nur durch Menschen, die in Buße und Glauben die Wiedergeburt erlebt haben und um ihr persönliches Heil allein in Jesus Christus wissen. In 1. Korinther 11, ab Vers 17 bis 1. Korinther 14, Vers 40 finden wir die Anordnungen und Ordnungen für die Zusammenkünfte einer Gemeinde. Dort heißt es auch ausschließlich, dass der Heilige Geist der Leiter der verschiedenen Zusammenkünfte in einer Gemeinde ist. Aber kommen wir nun zu den besonderen Gegebenheiten des Zusammenkommens als Ortsgemeinde. Vor kurzem haben wir es schon einmal gehört, als es um das Mahl ging. Das Mahl des Herrn. Wir finden es in Matthäus, in Markus, in Lukas und im 1. Korintherbrief. Dort sind die Einsetzungsworte unseres Herrn festgelegt. Zur Erinnerung an den Tod des Herrn Jesus Christus kamen die Gläubigen am Anfang regelmäßig zusammen, um das Brot zu brechen. Später wurde dieses Zusammenkommen auch zum Sinnbild für die Zugehörigkeit zu einem geistlichen Leib. Eine Bezeichnung ist auch der Tisch des Herrn. Der Jesus selbst ist der Gastgeber, das heißt, er ist der Einladende. Tisch des Herrn ist der Ausdruck der Gemeinschaft und Einheit. Diese Tischgemeinschaft ist Zeugnis innigster Verbundenheit aller Wiedergeborenen mit ihrem Erlöser Jesus Christus und als Glieder seines Leibes auch untereinander. Damit wird aber auch bekundet, dass keine Gemeinschaft mit denen praktiziert werden kann, die den Herrn Jesus Christus nicht als Herrn anerkennen oder aber, obwohl sie wiedergeborene Christen sind, in offener Sünde leben. Ein weiterer Begriff für die Mahlfeier ist auch das Mahl des Herrn. Dieser Begriff weist auf die Autorität dessen hin, der uns einlädt. Zu seinem Tisch sind wir gekommen. Wir sind geladene Gäste. Sogar die Tageszeit, zu der dieses Fest zum ersten Mal gefeiert wurde, wird angegeben. Es begann nämlich in der Nacht, als der Herr Jesus überliefert wurde. Es wurde verbunden mit der abendlichen Feier des Passa. Und später in Apostelgeschichte 20, Vers 7 lesen wir dann noch einmal von einer solchen abendlichen Feier. Und auch in der Stelle des ersten Korintherbriefes wird dieses Fest Mahl des Herrn bezeichnet. Diese Beispiele zeigen uns, dass die abendliche Feier sowohl den Angaben der Heiligen Schrift als auch den Möglichkeiten der Gläubigen damals entsprach. Viele von ihnen waren ohne Zweifel Sklaven, die sich dann nach ihrem Arbeitsschluss dort versammeln konnten. Das Neue Testament allerdings beharrt nicht in gesetzlicher Weise auf einer festgesetzten Zeit. Im Neuen Testament gibt es demgegenüber diesen Dingen eine bemerkenswerte Freiheit. Noch einmal gesagt, es wird mehr Wert auf die Leitung des Heiligen Geistes bei der Durchführung gelegt. Brechen des Brotes. Zu Anfang täglich, später in der Apostelgeschichte, wie schon erwähnt, am ersten Tag der Woche. Auch diese Bezeichnung wird oft benutzt, vielleicht deshalb, weil sie wegen ihrer Einfachheit in das tägliche Leben der Gläubigen passte. Einfachheit heißt hier Schlichtheit der Handlung, ohne religiösen Pomp, ohne Liturgie. Und auch nochmal wieder gesagt, es ist kein Sakrament, auch keine Übertragung neuer geistlicher Kräfte oder gar ein Mittel zur Sündenvergebung. In 1. Korinther 11 heißt es das Essen des Brotes und Trinken des Kelches. Brot und Wein sind Symbole, Bilder für den gegebenen Leib und das vergossene Blut zur Erinnerung an den Tod unseres Herrn Jesus Christus, den wir im Essen und Trinken dieser Dinge verkündigen. Dies bedeutet, dies ist mein Leib. Es ist einfach, dieser Leib Brot stellt meinen Leib dar. Und dies ist mein Blut bedeutet eben, dieser Wein stellt mein Blut dar. Und beachtenswert ist, wie wir es auch schon einmal gesagt haben, dass in 1. Korinther 11 Brot und Wein auch nach dem Danksagen immer noch dieses Brot und dieser Kelch genannt werden. Der Segen unseres Herrn und auch seiner Apostel rief keine Veränderung in der materiellen Beschaffenheit des beim Mahl benutzten Brotes oder Weines hervor. Nochmal. Brot und Wein sind Symbole, Bilder für den gegebenen Leib und das vergossene Blut zur Erinnerung an den Tod unseres Herrn. Die Mahlfeier ist also Darstellung der bestehenden Einheit aller Gotteskinder, des einen Leibes. Sie ist Erinnerung an den Tod unseres Herrn. Sie ist die Verkündigung des Todes unseres Herrn. Und sie ist für die Brüder Dienst am Altar. An dem Ort, wo die Opfer dargebracht werden, durch Lobpreis, Danksagung und Anbetung. Sie läuft ab in völliger Freiheit des Geistes, jedoch nicht in Unordnung, sondern immer in Frieden. Der Herr allein ist der Mittelpunkt, sein Leiden und Sterben. Und da ist kein Raum für den Menschen, für die Gemeinde oder für Eigendarstellung. Fürbitte für andere und für mich gehören nicht in diese Stunde. Dabei hat die versammelte Gemeinde dann den Blick nach oben, von dem Herrn empfangen. Denn er war es, der sich mit Sehnsucht gesehnt hat. Und wir müssen uns fragen, wer will da fehlen? Oder wer von uns Brüdern möchte da schweigen? Es ist auch ein Blick zurück auf den Tod unseres Herrn, auf die Bedeutung für Gott, auf die Grundlage unseres Heils, auf die Leiden des Herrn durch die Menschen und das Gericht Gottes. Es gibt aber auch einen Blick nach vorne. Es ist die Verkündigung des Todes des Herrn, bis er kommt. Und es ist ein Blick nach innen. Es ist die Selbstprüfung. Dabei geht es um persönliche Verantwortung. Um die Art unseres Umgangs, unsere Gewohnheiten, Gedanken, Motive und Verantwortung der Gemeinde gegenüber. Teilnehmen darf keine unbekehrte Person, kein moralisch Böser und keiner mit einer bösen Lehre. Dann gibt es natürlich noch mehr Stunden in der Gemeinde. Da ist die Wortverkündigung, die Bibelstunde oder Wortbetrachtung, wie sie genannt wird. Und in der neutestamentlichen Belehrung wird in diesem Zusammenkommen die ausführlichste Erklärung gewidmet. Und zwar in 1. Korinther 14. Da gerade hier die Gefahr bestand, zu einer unbiblischen Auslegung des neutestamentlichen Freiheitsbegriffes zu kommen, war es immer wieder notwendig, die Grundsätze einer geistlichen Erbauung aufzuzeigen. Viele Gemeinden haben diese Gefahr dadurch gebannt und abgebaut, dass sie ein menschliches System der Predigtordnung eingeführt haben, was aber ebenso unbiblisch ist. Die Ordnung, wie sie uns in 1. Korinther 14 vorgestellt wird, ist wohl die, die sich am schwersten verwirklichen lässt. Denn sie setzt nicht nur Kenntnis in der Bibel voraus, sondern auch Abhängigkeit im Geiste. Wir sollten dieses Zusammenkommen als eine Möglichkeit sehen, wo die verschiedenen Gaben, die der Herr gegeben hat, wirksam werden sollen, mit der Zielsetzung, dass die Gemeinde erbaut, ermahnt, getröstet und unterwiesen wird. Um das Wirklichkeit werden zu lassen, ist mehr notwendig als äußere Ordnung und ein anständiges Verhalten, denn nur die Liebe erbaut. Die Gewohnheiten, die wir haben und die Gleichgültigkeit sind oft die großen Hindernisse für diese biblische Ordnung. Wenn allerdings die innere Bereitschaft und Hingabe vorhanden sind, wird es einfach sein, nach diesem Muster zusammenzukommen, wie es in 1. Korinther 14 in den Versen 26 bis 40 beschrieben wird. Warum sucht man bei solch klaren und verständlichen Belehrungen dann immer wieder nach neuen Möglichkeiten und Wegen, die Zusammenkünfte in einer Gemeinde attraktiver zu gestalten? Es geht nicht um eine Wohlfühlgemeinde. Es geht nur um Auferbauung. Es geht um Weiterführung und Unterweisung. Die Übernahme dieser Aufgabe, vielleicht auch dann noch durch andere Institutionen mit der Begründung, die örtlichen Gemeinden können diese Aufgaben nicht erfüllen, ja, sie entsprechen nicht der Bibel. Durch die Entwicklung des Christentums und die Übernahme rein menschlicher Grundsätze ist die Verantwortung, die jeder Gläubige hat, nach der biblischen Ordnung zu handeln, nicht aufgehoben. Eine Rückkehr zu der ursprünglichen Art der Zusammenkünfte ist ein Weg des Glaubens. Er wird manche Übungen, vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber wenn wir überzeugt sind, dass die gleiche Kraft des Heiligen Geistes vorhanden ist, dürfen wir dieser Kraft auch vertrauen, das zu geben, was zur Auferbauung der Gemeinde dient. Geistesleitung bedeutet nicht, Geisteswirkung nachzumachen, sondern dem Wort gemäß zu handeln. Der Heilige Geist leitet niemals im Gegensatz zu dem geschriebenen Wort, sondern wortgemäß und ins Wort hinein. Die Folge kann darum nicht Schwärmerei oder unnüchternes Verhalten sein. Wo sich das zeigt, ist immer der menschliche Geist tätig, nicht aber der Heilige Geist. Noch einmal anders gesagt. Die ersten Christen verharrten in der Lehre der Apostel. Das war damals gängige Praxis und sollte heute auch so sein. Der Apostel Paulus hat dann das Wort Gottes abgeschlossen, zum Vollmaß gebracht, heißt es im Kolosserbrief. Wir haben es in Händen und der Heilige Geist macht es uns verständlich. Der Auftrag zur Verkündigung besteht und wird in den Gemeinden durchgeführt. Der Heilige Geist weist Dienste zu und er allein wirkt. Brüder, die ihre entsprechenden Gaben von Gott erhalten haben, werden aufgefordert, auch diese Gaben in der Gemeinde zu praktizieren. Der Inhalt der Verkündigung ist dann der Herr als Mittelpunkt göttlicher Ordnung, sein Leben, Sterben und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, sein Dienst im Himmel, seine Wiederkunft. Dann auch die besondere Offenbarung des Paulus, die er erhalten hat. Da ist einmal der Leib des Christus aus Juden und Heiden, Christus als das Haupt und alle Wiedergeborenen die Glieder. Und laut 2. Timotheus 2, Vers 15 sollen wir den ganzen Ratschluss Gottes in der Gemeinde verkündigen. Dort steht, das Wort sollte recht geteilt, also das heißt in gerader Richtung, geschnitten werden. Auch wenn es vielleicht für einige Geschwister dann nicht passt und recht ist. Noch einmal, die Belehrung über das Wie und Wozu zum Thema finden wir schwerpunktmäßig in 1. Korinther 14 und in 1. Timotheus 4. Dienst zur Erbauung, Ermahnung oder Ermunterung, zur Tröstung der Gemeinde, das geschieht im Vorlesen, Ermahnen und im Lehren. Alle Zuhörer sollen lernen und getröstet werden. Vielleicht noch einige Gedanken zu dem Ablauf dieser Zusammenkünfte. Diener am Wort, lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst urteilen. Wie sieht das bei uns aus? Von den Beröhren wissen wir, dass sie die Schriften untersuchten, ob es sich auch so verhielte, wie es ihnen gesagt wurde. Es wird gesagt, ein jeder Bruder habe einen Psalm oder ein Loblied, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung. Jedoch alles zur Erbauung in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Notwendig ist auch die innere Bereitschaft und Hingabe als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Gaben, die der Herr gegeben hat. Und bei allem ist die Liebe das Motiv zum Dienst. Und alles geschehe anständig und in Ordnung. Natürlich gibt es durch die bestehenden Freiheiten auch Gefahren, dass man sich vielleicht durch Profilsucht einander übertreffen will, Gewohnheiten und Gleichgültigkeit. Menschliche Ordnungen lösen göttliche Ordnungen ab. Geistesleitung wird eben durch Organisation ersetzt und falsche und unbiblische Lehren werden verkündigt. Bei allen Zusammenkünften der früheren Gemeinden gab es eine, die ganz besonders hervorstach. Das war die Gebetsversammlung. Ja, die Gemeinde wurde sogar unmittelbar in eine Gebetsversammlung geboren. Und danach wird von den Christen gesagt, dass sie verharrten in den Gebeten. In Matthäus 18, 19, 20 lesen wir, dass wir eine große Verheißung haben. Wir haben sie eben schon einmal kurz erwähnt. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das Problem ist nur, dass wir das nicht glauben. Wenn es nämlich so wäre, dann wäre die Gebetsstunde die wir ja in diesem großen Sinne hier in dieser Gemeinde nicht haben, wahrscheinlich überfüllt. Wir hatten sie mal angedacht nach der Bibelstunde am Mittwoch, aber es ist auch inzwischen ein wenig eingeschlafen und wir müssen uns fragen, ob wir diese Gebetsstunde nicht wieder hervorbringen und intensivieren. Zu den Gemeinschaften Gebet noch einige wichtige Punkte. Erstens betet in einer Gebetsversammlung immer nur eine Person gleichzeitig. Und zwar laut. Die anderen folgen ihnen in seinem Gebet und machen es zu ihrem eigenen und drücken dies am Ende des Gebetes mit einem lauten Amen aus. Es sollten noch keine Gebetsvorträge stattfinden, denen keine wirklichen Herzensanliegen zugrunde liegen. Und eine Gefahr sind auch immer sehr lange Gebete. Manchmal schweifen die Geschwister dann ab, weil sie nicht mehr recht folgen können. Und gut ist es auch immer, wenn man ganz konkret betet. Wir sollten nicht vergessen, das Gebet ist für uns das Atmen der Seele. Wir sollten auch nicht beten, um gesehen oder gehört zu werden. Und vor allen Dingen sollten wir Gott nicht um etwas bitten, was wir selbst tun können. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn unser Gebet nicht sofort erfüllt wird. Manchmal braucht es auch Jahre. Dem Inhalt nach unterscheiden wir verschiedene Gebete. Das ist die Anbetung. Sie ist die höchste Form und die höchste Art des Betens, denn dabei danken und sprechen wir nicht unserer Anliegen wegen, sondern sehen allein auf Gott und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und sein wunderbares Werk auf Golgatha. Dann ist da die Danksagung. Wir danken unserem Herrn für alle empfangenen inneren und äußeren Gaben. Die Fürbitte. Hier geht es um die inneren und äußeren Nöte und alle sonstigen Anliegen, vor allem unserer Glaubensgeschwister, die wir dem Herrn Jesus Christus bringen dürfen. Dann ist da das Bittgebet. Hier bitten wir Gott um Vergebung unserer Sünden oder um bestimmte eigene innere und äußere Anliegen. Im Anfang des Christentums ist das gemeinsame Gebet reiche Praxis. Wenn heute jeder von Gott herausgerufene in der Mitte seiner Ortsgemeinde seine ihm gegebene Gabe ausübt, dann wird 1. Korinther 14, Vers 24 neue Wirklichkeit. Der in die Gemeindezusammenkunft kommende Ungläubige wird wahrscheinlich überführt auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und verkünden, dass Gott wirklich unter uns ist. Einige Wahrheiten Gemeinde betreffend, kurz und prägnant heute noch einmal zusammengefasst, uns zur Erinnerung, über die wir vielleicht noch einmal nachdenken sollten und in unser Leben mitnehmen.